Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Paulina Fröhlich von der Denkfabrik Das Progressive Zentrum hier in Berlin. Und sie leitet da den Programmbereich Zukunft der Demokratie. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, ich freue mich auch.
Frau Fröhlich, wie geht's Ihnen heute?
Ja, mir persönlich geht's ziemlich gut. Ich sage mal einen Satz, den ich wahrscheinlich vor einigen Jahren noch nicht gesagt hätte. Ich freue mich auf die Regenfälle.
Haben Sie recht, gerade so im Hintergrund, vor dem Hintergrund des Grunewalds, der brennt, da ist ja so ein Munitionslager sprichwörtlich oder eigentlich auch tatsächlich in die Luft geflogen. Da gibt es auf jeden Fall Grund für Regen. Und ich habe aber auch vorhin, wie Sie auch, mit Erleichterung gesehen, es soll im Laufe des Tages in Berlin regnen, könnte helfen, könnte aber eben auch gegen die Hitze helfen. Wahrscheinlich haben Sie da auch dran drauf angespielt, oder?
Ganz genau. Ich glaube, den Individuen, gerade älteren, kränkeren Personen, hilft das auf jeden Fall, wenn es ein bisschen abkühlt und natürlich der Natur aus verschiedenen Gründen brennt, ist an unterschiedlichen Orten dieses Landes und auch des Kontinents und darauf freuen sich bestimmt alle. Aber ich freue mich natürlich auch, dass ich trocken zu Ihnen ins Funkhaus gekommen bin.
Das kann ich nachvollziehen. Ja, und Brennpunkte ist ein gutes Stichwort. Wir sortieren ja immer hier mittags das, was heute wichtig ist. Da kommen wir an verschiedenen Brennpunkten nicht vorbei. Gleich geht es erstmal ums Impfen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Corona, obwohl er zum sogenannten Team Vorsicht gehört, das ja viel zitiert ist und in Innenräumen sehr konsequent Maske trägt, ist manchmal sogar bei Interviews gar nicht so leicht, dann ein Nuscheln zu verhindern, obwohl er es da auch manchmal absetzt dann. Das illustriert aber ganz gut, dass es wirklich alle treffen kann in dieser Sommerwelle, selbst die Vorsichtigen, selbst die Gesundheitsminister. Und es gibt viel Kritik an den geplanten neuen Corona-Regeln, die jetzt rausgekommen sind, schon fast 2 Tage alt, weil die zum Teil als unpräzise gelten und weil sie zum Teil auch komische Dinge suggerieren. Ein Vorwurf lautet zum Beispiel, dass die neuen Regeln eigentlich implizit empfehlen könnten, sich alle 3 Monate impfen zu lassen, weil so eine frische Impfung erlaubt, ohne Maske ins Restaurant zu gehen. Kommt dann vielleicht endlich der lang ersehnte Impfboom, Paulina Fröhlich?
Erstmal gute Genesungswünsche an Herrn Lauterbach und alle anderen, die von Covid gerade leiden. Das weiß ich nicht, ob dann der Impfboom kommt. Ich weiß auch nicht, ob das so haltbar sein wird und sich so umsetzen wird. Ich frage mich wirklich, für mich die wichtigste Frage lautet, ist es medizinisch sinnvoll? Ist es medizinisch notwendig, alle 3 Monate einen Impfbooster zu kriegen? Wenn ja, wenn das mit Ja beantwortet wird, dann fragt man sich natürlich sofort, warum hatten wir nicht schon früher eine höhere Taktung an Impfungen, als der Impfstoff für uns vorhanden war? Eine Sache, die ich wirklich kritisch sehen würde an dieser Taktung von allen 3 Monaten, wäre, dass es viele Menschen gibt, die wirklich eine starke Reaktion haben auf die Impfung, die längere Zeit krank sind, denen es nicht gut geht, wenn sie sich geimpft haben. Und ich frage mich, was denken die, wenn sie wissen, alle 3 Monate liege ich eine Woche oder 10 Tage da nieder. Dann gibt es ja auch noch Menschen, die sich auf dem Land befinden, vielleicht nicht in unmittelbarer Nähe so viele Arztpraxen, Ärztinnenpraxen haben, wo sie sich impfen können. Auch das ist, glaube ich, eine Überlegung wert, wie möglich das für alle Leute ist. Also ich würde erstmal hinterfragen, ist es überhaupt sinnvoll, das alle 3 Monate zu machen? Wenn das dem so ist, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Leute dem folgen.
Ja, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, der hat im Deutschlandfunk gesagt, dass er das überhaupt nicht für sinnvoll hält. Also medizinisch nicht, aber dass man eben auch die Bürgerinnen und Bürger auch aus organisatorischen Gründen gar nicht alle 3 Monate impfen kann. Auch die Ständige Impfkommission zum Beispiel spricht sich aktuell ja nicht mal für die 4. Impfung für Menschen unter 60 aus. Das heißt, medizinisch ist es fragwürdig und es wird ja eben auch diskutiert, ob das jetzt nicht dann vielleicht auch den gegenteiligen Effekt hätte. Also wenn die Menschen dann wissen, ich lasse mich jetzt impfen, das gilt dann 3 Monate und dann kann ich es schon wieder lassen. Vielleicht lassen sie es dann ja sofort, dann hat die Impfung ja eigentlich gar keinen Wert mehr.
Ja, ob das jetzt alle dann sofort ganz lassen würden, das weiß ich nicht. Aber Diskussionen über diese politisch-medizinische Abwägung in der Corona-Pandemie gab es ja von Anbeginn. Es gab auch sehr viel Lächerlichmachung, vielleicht sogar schon Häme über Maßnahmen, die offensichtlich sinnlos wirkten, ja, die nicht nachvollziehbar waren, die verwirrend waren. Vielleicht wird es hier auch, das wäre vielleicht eher meine Sorge, dazu kommen, dass die Ernsthaftigkeit, die Glaubwürdigkeit an der Erlassung von Regeln nicht mehr so hoch ist, dass Menschen das Gefühl haben, hier wird eher nach vielleicht politischem Gutdünken entschieden, statt nach medizinisch sinnvollen Handlungsweisen. Deswegen, Ach, ich hoffe einfach, dass es Maßnahmen gibt, die uns alle schützen. Darum geht es ja, Individuen, vor allen Dingen sehr vulnerable Gruppen zu schützen. Darum geht es weiterhin. Und gleichzeitig aber auch Menschen natürlich nicht so extrem einschränken oder behindern, als dass sie die Glaubwürdigkeit an diesen Schutz, an dieses Gemeinsame in der Gesellschaft verlieren.
Ja, ich habe da auch ein bisschen Sorge, weil natürlich, es gibt ja eben diesen Maßnahmenkatalog, den hat Karl Lauterbach auch auf seinem Instagram-Account geteilt. Da geht es ja eben um die Winterreifen. Das sind so diese Maßnahmen, die auf jeden Fall kommen, von Oktober bis Ostern. Dann eben auch die Schneeketten, die dann kommen sollen. Man weiß auch nicht genau wann, wenn das Gesundheitssystem überfordert sein könnte. So. Mhm. Also auch da Kritik so an dieser Klarheit der Regeln. Was ich mich aber auch frage, unabhängig von dieser Unübersichtlichkeit, von diesem Flickenteppich, der auch ländermäßig wieder zu erwarten ist, ob die Gesellschaft das jetzt wieder lernen kann, beziehungsweise will, dass die Maske halt auf muss in Innenräumen, in bestimmten Kontexten zumindest. Also das lebt ja davon, dass eben diese von der FDP ja sehr gern zitierte Eigenverantwortung da eine Rolle spielt. Und ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ich habe den Eindruck, im Sommer sind alle froh, alles wegzuhauen und sich eben nicht damit zu befassen. Und ich habe nicht wirklich den Eindruck, dass die Gesellschaft da lernwillig ist und Lust hat, sich auf diese Regeln einzulassen.
Mhm. Aber im Winter könnte es anders werden, oder? Also im Winter ist die Maske jetzt mal ganz banal praktisch gesprochen schon mal angenehmer. Man schwitzt nicht so drunter. Man fährt vielleicht auch öfter U-Bahn als im Sommer, wo man vielleicht doch mal mehr das Fahrrad nimmt oder zu Fuß geht. Also ich glaube, ich sehe schon auch an Orten, wo die Maske nicht mehr notwendig ist, noch relativ häufig, dass die Maske getragen wird. Ich höre auch häufig, dass Leute sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie im öffentlichen Personen- und Nahverkehr ein besseres Gefühl, weil hier sind ja so viele Bakterien und Viren unterwegs, nicht nur Corona. Ich bin deutlich seltener krank geworden in den Corona-Wintern, wo ich die Maske getragen habe. Also da mache ich mir nicht so Gedanken. Ich glaube, dass die Impfung wirklich was anderes ist, weil es ein A, stärkerer Eingriff ist in den Körper und das Leben, und B, weil es einfach ein organisatorischer Aufwand ist. Also wenn ich meine Maske vergesse, dann gehe ich in einen Kiosk und hole mir für 30 Cent eine neue oder eine Apotheke oder so. Wenn ich aber alle 3 Monate eine Impfung mir organisieren muss, das ist ein Aufwand für Menschen, da würde ich mir eher Gedanken machen, ob das tatsächlich getan wird.
Als Alternative zu dieser frischen Impfung, die halt vom Masketragen befreien soll, laut dieser Regeln, gibt es ja auch noch die Tests. Auch da gibt es Kritik. Also die Tests sollen eben auch analog einer Impfung einfach funktionieren. Wenn ich ins Restaurant gehe, einen frischen Test vorlege, dann darf ich da die Maske ausziehen und darf da entspannt essen. Da frage ich mich auch nicht wirklich ausklamüsert. Was ist das für ein Test? Darf ich einfach meinen negativen, gerade gemachten Selbsttest vorzeigen? Muss ich dann doch ins Testzentrum? Muss ich da vielleicht aber auch diese 3 Euro dann zahlen, die dieser Test seit Ende Juni ja wieder kostet? Und da muss ich direkt eigentlich auch wieder an die Kulturwelt denken. Ich meine, wir haben ja hier immer mal auch Theaterintendantinnen, Theatermacherinnen zu Gast in der Sendung, die ganz klar klagen und sagen, auch jetzt vor der Sommerwelle war es schon schwierig, die Leute wieder ins Theater, in die Oper zu kriegen. Wenn da jetzt wieder diese Hürde, dass ich muss jedes Mal einen Test machen und der kostet auch noch 3 Euro, aufgestellt wird, dann sehen die schwarz.
Ja, das kann ich verstehen, diese große Sorge. Und da sollten wir auch wirklich mal Lehren gezogen haben aus den schweren Jahren für die Kunst und Kultur und natürlich auch andere relevante Bereiche. Ich kann sagen aus meiner persönlichen Erfahrung, dass der Test wunderbar funktioniert. Wir beim Progressiven Zentrum zum Beispiel geben die Tests an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Man kann die sich auch mit nach Hause nehmen. Die Leute sollen es bitte vorher machen, bevor sie ins Büro kommen. So haben wir mehrere Fälle aufspüren können, bevor sie bei uns in die Büroräumlichkeiten getragen worden sind. Und dann finde ich einfach wichtig, dass ich zum Beispiel, wenn ich ins Theater gehe, bitte die Bescheinigung von meinem Arbeitgeber mitnehmen kann und nicht in so ein Testzentrum muss, weil allein in der Hauptstadt hier ist es so schwer für mich, ein Testzentrum zu finden, das wirklich noch auf hat und nicht nur auf Google Maps angezeigt wird, dass mir dann auch noch in der Zeit, wo ich kann, ein Test ausstellt und dann kann ich mit dem Zeugnis noch pünktlich meine Theatersendung besuchen. Also ich wünsche, dass es leichter wird und zugänglich für die Theater, aber am Ende des Tages müssen wir einfach wissen, das Wichtigste ist, dass wir nicht vulnerable Gruppen zum Abschuss freigeben, wenn ich es mal ganz dramatisch sagen darf.
Paulina Fröhlich von der Denkfabrik Das Progressive Zentrum hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Paulina Fröhlich ist mein Gast heute Mittag. Sie leitet den Bereich Zukunft der Demokratie in der Denkfabrik Progressives Zentrum hier in Berlin. Und wir schauen auf Amnesty International, genauer auf einen Bericht von Amnesty International. Den haben die veröffentlicht und der wirft der Ukraine unter anderem vor, durch die Stationierung von Truppen in Wohngebieten Zivilistinnen und Zivilisten zu gefährden. Diese Vorwürfe, die beziehen sich konkret auf Ereignisse in 19 Städten und Ortschaften, also zum Beispiel in den Regionen Kharkiv, Donbass und Mykolaiv. Und laut Amnesty International stellt das Vorgehen einen Bruch des humanitären Völkerrechts dar. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat diesen Bericht ziemlich scharf verurteilt und wir haben jetzt hier per Leitung unseren Russland-Korrespondenten Florian Kellermann dazu geholt. Herr Kellermann, wie genau hat Selenskyj denn reagiert?
Er hat relativ emotional reagiert in seiner täglichen Ansprache gestern Abend. Er ist nicht eingegangen jetzt auf diese Tatsachenbehauptungen im Einzelnen, sondern eher darauf, wie man diese Tatsachen dann eben interpretiert. Also er hat gesagt, die Verantwortung darf man nicht von den Tätern, nämlich eben der russischen Armee, auf die Opfer verlagern. Die Opfer sind dann eben, ist eben hier die Ukraine, die angegriffen wurde. Und er befürchtet auch, der Bericht sei eine Rechtfertigung für russische Kriegsverbrechen, weil die Russen jetzt eben sagen könnten, na ja, da war ja dann auch irgendwie ukrainisches Militär, das wir beschossen haben, wenn sie zivile Objekte beschießen. Und er hat daran erinnert, welche erheblich schlimmere Kriegsverbrechen Russland begeht und auch in viel größerem Umfang und auch eben systematisch, dass Menschen beschossen werden, die in Schlangen stehen, um Wasser zu bekommen, dass Haltestellen beschossen werden. Wo Menschen eben auf Busse warten, auch dass Evakuierungstransporte beschossen werden. Ja, ukrainische Experten haben auch die angeführten Tatsachen an sich in diesem Bericht kritisiert, denn sie haben eben dargelegt, ihrer Ansicht nach muss die Ukraine sich dort verteidigen, wo sie eben angegriffen wird. Das ist in den Städten. Sie kann nicht einfach irgendwo ihre Armee auf dem freien Feld postieren. Und einige Ukrainerinnen und Ukrainer haben gesagt, wir fühlen uns durch diesen Bericht jetzt noch gefährdeter, weil Russland jetzt möglicherweise eine Ausrede hat, wenn es zivile Objekte beschießt, nämlich diesen Bericht.
Ja, da gebe ich die Frage direkt weiter an Paulina Fröhlich. Ich finde es total schwer, das einzuordnen, weil so ein Beigeschmack natürlich dabei ist, wenn man jetzt mit dem Finger auf die Ukraine zeigt und sagt, da findet Unrecht statt in einem Land, das brutal von Russland angegriffen wurde. Was würden Sie denn sagen? Geht Amnesty International da Putins Propaganda auf den Leim? Ganz zugespitzt jetzt gefragt.
Also erstmal hilft mir die Einordnung. Danke, Herr Kellermann. Ich kann vielleicht grundlegend gesagt erstmal sehr gut verstehen, dass es Unmut gibt, das Gefühl der Unfairness, wenn suggeriert wird, dass Russland als Aggressor, als Angreifer und die Ukraine hier als Opfer sozusagen gleichermaßen das Völkerrecht brechen würde. Das ist natürlich falsch und das hat ja auch Selenskyj offensichtlich direkt angesprochen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das heißt, man muss vorsichtig sein bei der Kontextualisierung solcher Berichte, bei der Wortwahl sogar in der Berichterstattung. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich gern teilen würde, dass Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty, die global arbeiten, die Möglichkeit haben müssen, entlang gleicher Kriterien weltweit zu kritisieren und die Stimme zu erheben, wo sie etwas Problematisches bemerken. Das heißt aber natürlich nicht, dass man wieder rückkritisieren kann. So, aber diese beiden Sichtweisen oder Gefühle sind sozusagen in mir.
Und ich muss dann auch noch ergänzen, der Amnesty-Bericht, der differenziert auch durchaus. Also der wirft der Ukraine die Gefährdung der eigenen Bevölkerung vor, betont gleichzeitig aber eben auch das völkerrechtswidrige Vorgehen der russischen Seite, diese Grausamkeit und Unverhältnismäßigkeit, weil sie es gerade von Vokabular hatten. Also diese Worte kommen da vor. Florian Kellermann, unter ExpertInnen herrscht jetzt die Sorge, dass das Amnesty International Büro in der Ukraine jetzt trotzdem auch Konsequenzen ziehen könnte oder gezogen kriegen könnte von Selenskyj jetzt. Das haben Sie heute Morgen unter anderem angesprochen in der Sendung. Was wissen Sie darüber? Wie konkret sind diese Gedanken? Ist das wirklich etwas, was im Raum steht, dass Amnesty International in der Ukraine möglicherweise dann nicht mehr tätig sein würde oder so?
Das ist nicht so offiziell geäußert worden. Es haben nur manche eben Selenskyjs Worte so interpretiert, indem er gesagt hat, dass Amnesty International hier dem Terrorstaat Russland hilft und sich dadurch eben auch mitverantwortlich mache dann für Kriegsverbrechen. Ich meine, wenn man das so formuliert, ja, dann müsste ja quasi tatsächlich der ukrainische Staat etwas unternehmen gegen Amnesty. Was man auch dazu jetzt aber sagen muss, ist, dass sich das Büro in der Ukraine und seine Leiterin Oksana Pokaltschuk, dass sie sich deutlich distanziert hat von diesem Bericht. Sie hat gesagt, da sei eben kein ukrainischer Amnesty-Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin beteiligt gewesen. Man habe auch selber von diesem Kiewer Büro aus Argumente vorgebracht gegen die Methoden, die da angewandt worden sind bei der Recherche und auch gegen die Darstellung. Man habe darum gebeten, das ukrainische Verteidigungsministerium um eine Stellungnahme zu ersuchen. Das ist nicht passiert. Man habe auch darum gebeten, das Material vor der Veröffentlichung lesen zu dürfen. Das sei auch nicht passiert. Also das Ganze sei eben ein Werk von Amnesty International, der internationalen Organisation, und das ukrainische Büro hat damit offenbar nichts zu tun. Sie haben ja auch gesagt, ja, differenziert ist der Bericht insofern tatsächlich, als er sagt, die russischen Kriegsverbrechen sind schlimmer. Allerdings wirft dann auf der ukrainischen Seite dann die Vorwürfe, die es da gibt, schon eben in einen Topf. Also da kommen Dinge davor, die tatsächlich zu kritisieren sind, wenn sie so passieren, wenn eben tatsächlich Militär in Krankenhäusern sich positioniert mit Artillerie zum Beispiel. Aber eben auch wird kritisiert, dass die Ukraine allgemein sich aus Städten heraus verteidigt. Und das ist eben was sie ja da tun muss, denn diese Städte werden einfach angegriffen. Sie muss sich auch von dort heraus verteidigen.
Wenn sich da jetzt schon innerhalb von Amnesty distanziert wird in Teilen von dem Bericht, dann entsteht bei mir sofort die Frage, wie entstehen überhaupt solche Berichte? Also durch wen werden sie geschrieben? Wer liest sie vor? Wer nimmt sie ab? Wissen Sie da mehr, ob das üblich ist so?
Das tut mir leid. Nein, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das eher unüblich ist, nachdem jetzt eben auch das Büro in Kiew sich so klar dazu positioniert hat. Das ist ja kein alltäglicher Vorgang, dass sich innerhalb einer Organisation hier so ein Disput auftut.
Das wäre ja vielleicht eine Frage, die wir auch hier bei uns nochmal aufgreifen können. Gebe ich gleich in die Redaktion weiter. Vielen Dank, Paulina Fröhlich, und vielen Dank, Florian Kellermann. Paulina Fröhlich vom Progressiven Zentrum ist mein Gast heute Mittag. Wir schauen auf das, was wichtig ist heute an diesem Freitag. Und wir schauen jetzt auf die steigenden Energiepreise. Die scheinen nämlich auch gesellschaftlich in der Wahrnehmung der Menschen einiges durcheinander zu wirbeln, würde ich fast sagen. Wenn wir auf die Zustimmung zu Strom aus Atomenergie schauen, dann war das noch im Herbst 2019 so, dass 6 von 10 Deutschen gesagt haben, Atomausstieg, ja bitte. Jetzt aber beim aktuellen ARD-Deutschland-Trend, da zeigt sich ein anderes Bild. 41% der Befragten würden es begrüßen, den Betrieb der Atommeiler erstmal um einige Monate zu strecken, und was ich überraschender fand, 41% fänden es sinnvoll, Atomenergie auch langfristig zu nutzen. Paulina Fröhlich, wird die deutsche Gesellschaft jetzt doch wieder zur Atomkraft-Ja-Bitte-Gesellschaft?
Jedenfalls scheint sie in dem Moment des Deutschland-Trends die zu sein. Also mich hat es ebenso überrascht, auch die zweite Zahl, die Sie genannt haben, also 41% der Menschen, die sich eine längere Laufzeit durchaus von Atomkraftwerken vorstellen können. Ich hätte angenommen, geglaubt, dass es eine Mehrheit gibt in der Gesellschaft oder zumindest eine ernstzunehmende hohe Zahl, wie 41%, die überzeugt sind, dass Atomkraftwerke keine lange Zukunft in Deutschland haben und haben sollten. Also ja, es hat mich überrascht, aber es steckt ja sehr viel mehr noch in dem Deutschland-Trend, was man rauslesen könnte. Ich habe das Gefühl, die Menschen wollen Sicherheit und sie wollen gleichzeitig auch Veränderung. Denn neben der Atomkraft wird genauso mit 61% eine längere Laufzeit von Kohlekraft sogar befürwortet. Das hat mich auch sehr erschrocken, muss ich sagen, ganz persönlich. Gleichzeitig wird aber auch der Ausbau der Windkraft gewünscht mit einer deutlichen Mehrheit. Mit einer deutlichen Mehrheit wird das Tempolimit gewünscht. Also Sie hören heraus, es ist wie ein Ping-Pong, das erstmal widersprüchlich wirkt. Ich glaube aber, unterm Strich geht es den Menschen darum, Sicherheit und Fortschritt zu haben, die Zukunft zu sichern. Und ich glaube, das lässt sich daraus halt ablesen.
Ja, ich habe mal geschaut, weil ich diese Zahlen eben auch so überraschend fand, wie die Menschen eigentlich so zur Atomkraft standen, noch bevor Fukushima passiert ist. Also Fukushima eben, das war ja so ein Umbruch, wo man irgendwie sehr, sehr gut auch sagen konnte, gut, Atomkraft ist unsicher, deswegen sind wir jetzt dagegen. Aber damals eben noch bevor Fukushima passiert ist, im Herbst 2010, da wollte die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung ja den Ausstieg vom Atomausstieg planen, wollte also Laufzeitverlängerung. Wie gesagt, Herbst 2010, und da gab es auch ein Politbarometer. Da waren 61% der Befragten, also im September 2010, gegen Laufzeitverlängerung, obwohl die Bundesregierung das ja unterstützt hat. Also jetzt eben im Vergleich dazu, jetzt sagt die Bundesregierung ja eher, also ist sich nicht einig, da ist die FDP, da sind die Grünen. Die FDP sagt, ja, wir sind eher dafür, die Grünen sind sehr, sehr, sehr zögerlich, die SPD auch. Also ja, da, was ich damit sagen will, so dieser schon dieser Backlash so zwischen, wir folgen da der Regierung nicht, und jetzt zu sagen, doch, aber jetzt muss es sein, also die Regierung da vielleicht auch ein bisschen vor sich herzutreiben. Wie würden Sie das interpretieren?
Also ich glaube erstmal, dass diese Umfragen, die es gibt, die repräsentativen, dass die auch mit Vorsicht zu genießen sind. Und zwar, weil ich von der Politik, vor allen Dingen von der Regierung, erwarten würde, dass sie Umfragen und somit die Meinung der Bevölkerung wahrnehmen, sie auch berücksichtigen bei ihren Entscheidungen, aber sich nicht danach komplett richten. Und zwar eigentlich aus zwei hauptsächlichen Gründen. Einmal müssen und dürfen wir von der Politik und den Regierenden erwarten, dass sie mehr Informationen über die Momente Situation haben, auch über Risikoabwägung, über Möglichkeiten. Und zweitens, weil sie die Verantwortung tragen, auf Minderheiten mitzuachten bei ihrer Entscheidung und auf Stimmenlose wie die Natur oder die Umwelt. Also die Ampel als unsere Regierung im Moment steht ja vor einer unglaublich komplexen Lage. Sie müssen mindestens drei Bedingungen erfüllen bei ihren schweren Entscheidungen. Das ist einmal, dass sie die Bevölkerung schützen, Unheil von ihr abwenden, das haben sie geschworen sogar beim Amtsantritt. Zweitens müssen sie auf die Umwelt und die Zukunft achten, also auf den Klimaschutz, das ist wahnsinnig wichtig. Und drittens auf die politische Allianz und den Zusagen, also politische Allianz gegen Russland als Aggressor im Krieg in der Ukraine und die Zusagen, die sie da gemacht haben. Und ich glaube, diese Dinge, die wir jetzt im ARD-Deutschland-Trend sehen von den Menschen, die sind fast wie so ein kleiner Spiegel von der Bundesregierung, was ja letztendlich eigentlich ein gutes demokratisches Zeichen ist. Und zwar diese schwierige Abwägung, wie können wir unter den drei Bedingungen, die ich gerade genannt habe, eigentlich eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen. Und mir scheint es, als würden viele Menschen in Deutschland glauben, dass eine verlängerte Nutzung der Atomkraft die Bevölkerung schützt, erstens, zweitens, das Klima nicht zu doll belastet, drittens, die politische Allianz, also die Abhängigkeit von Russland, reduziert.
Man könnte ja auch fragen, was ist denn eigentlich das Problem? Weil Deutschland rutscht jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man so will, so ein bisschen nach. Erst letztens hat ja die EU die sogenannte Taxonomie beschlossen, die sagt eben, welche Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig angesehen werden. Und da können bestimmte Tätigkeiten im Bereich Atomenergie als nachhaltig angesehen werden. Gab es ja eine Riesendiskussion drum, ist aber eben schon in der Welt, ist beschlossen. Also könnte man ja auch sagen, warum die Aufregung? Da zieht Deutschland halt jetzt nach.
Ja gut, also mich überzeugt in dieser Debatte, die sehr vielseitig ist, immer am Ende der Atommüll. Also die ungelöste Frage, wohin mit diesem hochgradig strahlbehafteten, schädlichen Zeug. Niemand will es haben. Man kann ja wirklich die Befürworter auch fragen, möchtest du es bei dir in der Region haben? Man wird ein Nein hören. Wollen wir es ins Weltall schießen oder in unsere armen Weltmeere? Nein. Also diese Frage ist einfach ungelöst. Nichtsdestotrotz verstehe ich, wir sind gerade in einer sehr schwierigen Situation. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und als absolute Laie sage ich nur, die Zahlen zeigen, dass Kohlekraft zum Beispiel das wirklich schädlichste für unsere Umwelt ist. Und deswegen gilt es vermutlich, das am allermeisten zu verhindern.
Paulina Fröhlich ist mein Gast. Sie leitet den Bereich Zukunft der Demokratie beim Progressiven Zentrum hier in Berlin. Das ist eine Denkfabrik. Und wir gucken mal auf, ja, man könnte fast sagen, ein anderes Treffen, das vielleicht auch denkfabrikartige Züge hat. Heute findet nämlich ein Treffen von Konservativen weltweit statt in Dallas, die sogenannte Conservative Political Action Conference. Da gibt es viele RednerInnen und darunter Ungarns Premier Orban, der hält die Eröffnungsrede, hat sie schon gehalten. Der Ex-Trump-Berater Steve Bannon ist da. Trump selber wird am Samstag Hauptredner sein. Bei diesen Namen trifft es da der Titel Internationale Konservativenkonferenz, Frau Fröhlich?
Ja, ich hoffe, viele Hörerinnen und Hörer werden mir zustimmen, wenn ich ein deutliches Nein als Antwort gebe. Ich würde zu dieser Konferenz, wenn ich darf, Frau Mückel, gerne zwei Beobachtungen und eine Einladung teilen.
Gerne.
Die erste Beobachtung, ich habe mir das Programm der Konferenz genauer angeguckt, also was für Redebeiträge gibt es, unter welchen Titeln und worum geht's. Diese Titel und Beiträge strotzen nur so vor Selbsttätigkeit und vor allen Dingen der Abwertung anderer. Es scheint also leider nicht, wie in einer Denkfabrik im besten Fall, darum zu gehen, was können wir lernen, wie können wir die besten Ideen entwickeln, sondern es geht darum, den politischen Gegner anzugreifen und über ihn herzufallen. Ein Beispiel, es gibt eine Session, die ausschließlich die Personen verächtlich macht, die sie als politische Gegner begreifen. Darunter sind nicht nur Menschen aus der Democrats-Partei, sondern eben auch von den Republikanern, die sich offen gegen Trump ausgesprochen haben. Also in dieser Session werden, und ich übersetze, folgende Personen verächtlich gemacht. Die gackernde Kamala, der verrückte Bernie. Mike Mini Bloomberg, die stimmenarme Liz Cheney, die krumme Hillary. Also wir hören hier, es geht auf der wirklich personifizierten Ebene um eine Abwertung des Gegenübers. Das halte ich schon mal für eine fragwürdige Art der politischen Ideenentwicklung. Zweitens, ein Beispiel einer Session. Der Titel lautet übersetzt, du bist der Nächste. Der Aufstieg des Gulags der Demokraten. Also Gulag, die Strafgefangenenlager der Sowjetunion. Ich lese einmal die Beschreibung vor, wenn ich darf. Amerika. Wie wir es kennen, wird von linksradikalen Kräften und denjenigen, die bereit sind, nach ihrer Pfeife zu tanzen, umgestürzt. Soros Staatsanwälte, Bidens Ministerium der Wahrheit und Nancy Pelosis neueste Hexenjagd zielen auf anständige Amerikaner. Da fragt man sich, wann werden die Konservativen in eine neue Art von Gulag der Demokraten geschickt? Hier wird also suggeriert, es stünde eine Deportation in Arbeitslager bevor. Hier wird suggeriert, die Biden-Administration würde einen Umsturz planen oder schon umsetzen, wobei doch der Hauptredner, Sie haben es gerade gesagt, dieser besagten sogenannten konservativen Konferenz, nämlich Donald Trump selbst, derjenige war, der den Umsturz am 6. Januar 2021 probiert hat. Meine Gedanken dazu deswegen hier vielleicht in aller Deutlichkeit. Hier treffen sich Menschen, die in großen Teilen radikalisiert sind, denen Wahrheit nichts bedeutet und denen jedes Mittel recht ist, Angst zu streuen und unsere Demokratie auseinanderzunehmen.
Nur frage ich mich, oder wollten Sie noch was zufügen?
Ich könnte noch was über die Redner sagen und die Frage des konservativen Begriffes. Das war Ihre Ausgangsfrage. Darf ich das noch kurz anfügen?
Oder das machen wir gleich. Mhm. Erst noch mal ein Gedanke dazu. Sie haben jetzt die drastischen Beispiele rausgegriffen. Gleichzeitig frage ich mich, ich habe ja gesagt, Viktor Orban als EU-Vertreter, wenn man so will, ist da ja vor Ort. Ist das nicht auch bei aller Kritik, die man an Orban haben kann, trotzdem ein gutes Zeichen, dass jemand, auch der im weitesten Sinne einem westlichen Bündnis angehört, das bestimmte Werte vertritt, auch dort vor Ort ist? Also ist das nicht ein Zeichen, dass man doch versuchen kann, auch im Gespräch zu bleiben? Weil zum Beispiel, also jetzt ganz aktuell, in Kansas wurde ja diese Woche über das Abtreibungsverbot abgestimmt. Kansas ist ein total konservativer Bundesstaat. Auch da sind zum Beispiel Evangelikale extrem aktiv, die sehr, sehr, sehr radikal auch andere abwerten, die zum Beispiel eben sagen, wir sind fürs Abtreibungsverbot. Und da ist diese Abstimmung so ausgegangen, dass eben das Abtreibungsverbot nicht durchgekommen ist. Also es darf weiter abgetrieben werden. Was ich damit sagen will, einfach mit diesem Beispiel, es bringt was, in der Diskussion zu bleiben. Es bringt was, auch zu versuchen, wenn es aussichtslos ist, irgendwie im Gespräch zu bleiben und Positionen auszutauschen. Sehen Sie da vielleicht im Besuch von Orban so eine kleine Hoffnung, dass das auch in dieser riesen konservativen Konferenz gelingen kann auf eine Art?
Leider nein. Ich bin eine große Freundin und Verfechterin von dem politischen Dialog über politische Unterschiede hinweg. Ich bin absolut der Überzeugung, dass sich sowohl Konservative bitte vernetzen sollen, als auch das sogenannte Progressive mit Konservativen reden, etc. pp. Aber ich möchte, dass ein Unterschied gemacht wird. Und wenn ich eine Konservative wäre, dann würde mich das jetzt auch wahnsinnig aufregen, dass sich da eine Gruppe von radikalisierten Menschen trifft, die wirklich Lügner auf ihre Top-Speaker-Liste setzen und sich konservativ nennen. Für mich gibt es einfach einen großen Unterschied zwischen Menschen, die im demokratischen Spektrum unterwegs sind, die Minderheitenrechte achten, die nicht mit Lügen hantieren, und zwischen solchen, die es nicht tun. Und ich denke, dass das, was Sie ansprechen, also die Notwendigkeit an Austausch, dass man respektiert und akzeptiert, dass Menschen, die auch anders denken und handeln als man selbst, sich austauschen, vernetzen, das ist alles richtig, aber ich würde sagen, wir müssen alle als Demokratinnen und Demokraten eine rote Linie ziehen, da, wo einfach Menschenrechte missachtet werden und Lügen verbreitet werden. Und diese Linie sehe ich hier deutlich übertreten. Also Sie haben ja gerade ein Beispiel von der Abtreibung gebracht. Aus Orbans Rede von gestern möchte ich noch sagen, er hat aus der ungarischen Verfassung vorgelesen, dass nur Mann und Frau heiraten können oder dass die Ehe aus Mann und Frau besteht. Da hat er Standing Ovations bekommen. Er hat gesagt, er als Christ kann kein Rassist sein. Also da sind so viele Dinge wieder gesagt worden, die uns alle mindestens mal aufmerksam aufhorchen lassen sollten. Und ich glaube nicht, dass es ein positives Beispiel von transatlantischer Partnerschaft ist.
Sie haben sich viel damit befasst, wie man eben auch mit Konservativen im Gespräch bleibt, wie man da vielleicht auch eine Grenze zieht. Sie haben ja die Initiative Kleiner 5 mitgegründet. Da geht es um Gesprächsleitfäden zum Beispiel im Gespräch mit Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben. Das Stichwort hatten Sie ja jetzt gerade auch genannt schon für diese Konferenz. Wenn Sie das jetzt auf die politische Bühne übertragen, wo ist da die Grenze? Also ein paar Beispiele haben Sie schon genannt, aber wo ist die Grenze? Wo kann man sagen, okay, hier kann ich meinen Gesprächsleitfaden von Kleiner 5 auf die politische Ebene übertragen und hier muss man dann noch vielleicht auch hinfahren, um doch im Gespräch zu bleiben? Und wo ist da die Grenze dann?
Also meine persönliche Überzeugung ist, dass im Privaten alles geht und die Einzelperson kann entscheiden, was sie tut. Wenn man einen Vater, eine Mutter hat, der oder die radikalisiert, sagen wir zum Beispiel rechts, steht, dann ist es absolut in Ordnung zu sagen, ich rede nicht mit dir. Es ist aber genauso in Ordnung, das Gespräch zu suchen, sie ernst zu nehmen, das Gespräch zu suchen, wie gesagt, und den Versuch zu unternehmen, irgendwie doch Gemeinsamkeiten zu finden. Ich finde, es ist alles erlaubt und in Ordnung. Und ich freue mich über Personen, die den Versuch unternehmen, das Gespräch hier aufrechtzuerhalten, selbst wenn es so radikal zugeht. Politisch aber sieht das Ganze anders aus, weil die politischen Arme dieser Extremdenkschulen das Ziel haben, die Demokratie als solche zu unterwandern und sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Und das stärkste Mittel, das wir dagegen haben, ist die sogenannte wehrhafte Demokratie. Also das Verständnis, dass Toleranz dort endet, wo sie nicht mehr gewährt wird gegenüber anderen, ja, und worüber gerollt wird über Minderheiten. Und für mich ist es so, wäre ich zum Beispiel eine politisch aktive, konservative Person, dann würde ich einfach nicht mich gemein machen mit Menschen wie Trump, und auch nicht das akzeptieren, dass mein politischer Begriff hier besetzt und benutzt wird, sondern würde mich davon stark distanzieren, ihnen einen anderen Titel geben und sagen, das ist nicht konservativ, sondern und dafür ein besseres Beispiel geben, was konservativ ist.
Paulina Fröhlich ist mein Gast heute Mittag und wir haben ja gerade schon über die große konservativen Konferenz gesprochen, die in den USA derzeit stattfindet. Wir gucken jetzt woanders hin, aber auch auf ein Treffen. Vielleicht haben Sie ja noch die Bilder im Kopf von vor 3 Wochen. Da hat Russlands Präsident Putin seinen türkischen und iranischen Amtskollegen getroffen. Heute trifft Putin wieder auf Erdogan, diesmal in Russland, in Sotschi. Erdogan sieht sich selber ja als Vermittler, gerät sich auch immer wieder so. Paulina Fröhlich, sind Sie dankbar, dass da wenigstens noch ein NATO-Mitglied irgendwie im Gespräch ist mit Russland? Wir hatten es ja gerade vorhin im Gespräch bleiben. Oder sind Sie da skeptisch?
Ich würde gerne ja sagen, aber ich habe auch Schmerzen bei der Sache. Und zwar, weil ich glaube, dass hier die Bilder in die jeweiligen eigenen Länder, also für Erdogan in die Türkei, wo nächstes Jahr Wahlen anstehen, für Putin natürlich bei sich zu Hause in Russland, dass diese Bilder des Treffens wichtiger sind als die Sache, um die es offiziell gehen soll. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Wladimir Putin Recep Tayyip Erdogan wirklich ernst nimmt, als jemand, der hier Forderungen stellen kann und vor allen Dingen die wichtigste Forderung, nämlich die Kriegshandlung einzustellen in der Ukraine. Also ich würde gerne sagen, ja, Dialog, Diplomatie wenigstens irgendwie, ja gut, und außerdem auf einem hauchdünnen Erfolg, nämlich den Getreideexporten aufbauend, also vielleicht doch, aber mein Bauchgefühl grummelt sehr.
Gleichzeitig frage ich mich, was bliebe sonst noch? Ich meine, auch wir in der EU oder eben auch NATO intern müssen ja schauen, mit wem verbünden wir uns? Wer kann da vielleicht auch eine Rolle spielen, die eben andere Staaten nicht spielen können? Was bleibt sonst noch, wenn wir sagen, okay, Erdogan kann diese Vermittlerrolle nicht?
Ja, sicher. Das ist eine riesengroße Frage, die wahrscheinlich leider wir zwei heute hier nicht beantworten können. Und deswegen, die Menschheit versucht es ja letztendlich, weil sie gelernt hat, dass sich einfach gegenseitig die Köpfe einschlagen, nicht der beste und richtige Weg ist. Deswegen gibt es sowas wie diplomatische Beziehungen. Aber wir reden hier über das Treffen von zwei Personen, die, glaube ich, jetzt dieses Ideal, wie ich es gerade formuliert hat, sich die Köpfe nicht einzuschlagen, keine Muskelspiele zu machen, nicht ideal praktizieren. Bei Putin ist es schon viel zu verharmlost, was ich gerade sage. Es ist der Kriegstreiber in dieser Situation. Also was bleibt uns noch? Ich weiß es nicht. Deswegen ist es vermutlich auch richtig, dass es stattfindet. Ich hoffe nur, dass ja, was bei rumkommt für die Ukraine in diesem Fall und nicht für die beiden, weil um die geht es einfach hier gerade nicht.
Jetzt möchte ich gern mit Ihnen noch auf ein anderes Treffen gucken, wo auch viel berichtet wird, das Treffen der Außenminister der ASEAN-Staaten, also der südostasiatischen Staatenbundes, da nimmt auch Außenminister Lavrov aus Russland teil. Und der chinesische Außenminister Wang Yi wurde beobachtet, wie es da freundschaftliche Szenen gab, freundliches Zuwinken, freundliches Zunicken. Auch da die Frage, müssten, ja, wie soll ich sagen, wir als westliche Werte vertretende Gemeinschaft nicht dann auch jemanden dorthin schicken? Also es gab zum Beispiel die Forderung, dass Nancy Pelosi, die US-Spitzenpolitikerin, nach ihrem Besuch in Taiwan nicht eigentlich auch da teilnehmen könnte, um eben ein Signal zu setzen, um diesem freundlichen Zunicken metaphorisch was entgegenzusetzen.
Ich kenne diese Konferenz zu wenig, als dass ich das strategisch-politisch einschätzen könnte. Ich weiß aber um die Bedeutung der Bilder. Und diese Bedeutung nimmt drastisch zu. Das ist nicht nur negativ zu werten. Im Krieg in der Ukraine zum Beispiel helfen die vielen Bilder von Besuchenden auch dazu, dass man den Krieg nicht vergisst. Aber diese Bilder sind wahnsinnig wichtig, wie Sie gerade sagen. Und es ist natürlich auch wichtig, über die Bilder hinaus, dass überhaupt eine Begegnung zustande kommt, dass man sich kennenlernt als politische EntscheidungsträgerInnen, die dann gegebenenfalls zu bestimmten Zeitpunkten gemeinsam Kompromisse aushandeln müssen, Verträge mit unterschreiben müssen etc. Da hilft es, wenn man sich kennt. Das kennen wir alle auch aus dem privaten Bereich. Ich kann aber nicht einschätzen, inwiefern diese Konferenz zu diesem Zeitpunkt, welche Person da richtig gewesen wäre als Gesandte oder als Gesandter. Bestimmt wird jemand da sein, der oder die aufnimmt, was hier passiert und Kontakte knüpft. Und ich hoffe einfach, dass es dann nicht nur, wie gesagt, um die Bilder geht, wo freundlich gelächelt wird, weil die können auch wirklich sehr heikel sein, sondern eher um die Frage des, wir sind wachsam, wir sind da, wir kümmern uns.
Ja, und um diese Fragen, um internationale Treffen, um verschiedene Möglichkeiten, wie Demokratie gefestigt werden kann, auch um transatlantische Fragen, darüber arbeiten Sie ja in Ihrer Denkfabrik im Progressiven Zentrum. Sie planen da gerade, würde fast sagen, so eine Art Gegenstück zu dieser großen konservativen Konferenz, die jetzt gerade in den USA stattfindet. Was haben Sie da vor?
Das ist richtig, das ist die PGS, das Progressive Governance Summit, und findet am 13. Oktober in Berlin statt. Da kommen also progressive Köpfe aus Nordamerika, aus ganz Europa und besprechen sich darüber, was sie besser machen können, um einerseits soziale Reformen, andererseits den Klimaschutz voranzubringen. Alle sind herzlich eingeladen.
Dann hoffe ich, dass da nicht so viele Reden mit so viel Kampfvokabular stattfinden werden. Ich glaube es auch nicht wie in den USA.
Das ist richtig, da geben wir uns Mühe.
Paulina Fröhlich vom Progressiven Zentrum, vielen, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich bedanke mich.